NDR Kultur à la carte.
Heute mit Annemarie Stoltenberg und im Studio begrüße ich herzlich Franz Maria Sonner, der gerade ein neues Buch veröffentlicht hat, eine Novelle, in der es um Leibniz geht, das Universalgenie Leibniz. Herr Sonner, ich nehme an, Sie mussten sich durch riesige Berge im Nachlass kämpfen.
Ja, also ich habe viel recherchiert, musste viel recherchieren. Schauen Sie, Leibniz hat ja 100.000 Blatt Notizen hinterlassen.
Das heißt, was genau Sie da herausgefunden haben, darum wird es gehen. Und wir werden auch das Rätsel des Untertitels, hoffe ich, lösen. Die Einsamkeit der Monaden. Ja, wir waren eben schon in den Nachlass eingestiegen, Franz Maria Sonner. Leibniz gehört ja sehr zu Hannover, wo wir uns heute treffen, um über Ihre Novelle zu sprechen. Sie sind aus München nach Hannover gezogen vor einiger Zeit. Und sind Sie nach Hannover gekommen wegen Leibniz oder hat sich Leibniz ergeben, als Sie hier in Hannover Ihren neuen Lebensmittelpunkt gewählt haben?
Letzteres. Ich bin seit, wie Sie sagen, anderthalb Jahren jetzt also hier fest in Hannover. Und ich müsste
aus München gekommen.
Ich müsste taub und blind sein, wenn ich nicht festgestellt hätte, dass hier Leibniz eine sehr, sehr große Rolle spielt. Er ist also überall präsent. Leibniz-Ufer, Leibniz-Universität, Leibniz-Gesellschaft und. Also alles ist hier Leibniz. Das habe ich wohl wahrgenommen. Im Süden, da wo ich herkomme, aus München, ist Leibniz nicht in diesem Maße bekannt und im Bewusstsein. Es gibt zwar ein Leibniz-Rechenzentrum, aber ich denke mal, die wenigsten interessieren sich so sehr für ihn. Und so ging es mir übrigens auch. Was ich mitgebracht habe an Wissen über Leibniz, das war bedauerlicherweise, würden die Leibniz-Kenner sagen, ich habe den Roman von Voltaire, Candide, gelesen. Und man hat ja hinterher das Gefühl, okay, da ist Leibniz abgetan, also ist ja eine böse, böse Satire. Dieser deutsche Gelehrte, der also durch sämtliche Katastrophen tapert und immer nur sagt, dass er in der besten aller Welten lebt. Aber es war so, ich wollte die Hannover und auch die Umstände und auch die Hintergründe, die historischen Hintergründe ein bisschen kennenlernen, habe mich dann auch in Leibniz also eingearbeitet, bin durch einen guten Bekannten auch zur Leibniz-Gesellschaft gelotst worden. Und so kam eins zum anderen.
Sie haben ja das schon in Ihrem vorherigen Buch, das von Gregor Mendel handelt, dem Entdecker der Vererbungslehre, so die Lücken gesucht für einen Schriftsteller. Also das, was nicht in den Biografien abgehandelt wird, das, worüber man nichts Genaues weiß, aber vielleicht als Künstler, als Schriftsteller erahnen kann.
Sie sagen es. Es ist so, ich habe natürlich einige Biografien über Leibniz gelesen und fand, dass die Person seltsam blass bleibt. Ich habe nie eine Vorstellung bekommen, wer er eigentlich ist. So, jetzt lassen Sie mich ganz schnell also anfügen, dass das nicht die Schuld also dieser Biografien ist. Wir haben ja, das muss man in diesem Fall also wirklich mit berücksichtigen, wir haben es mit einem Menschen des Barock zu tun. Der Barock ist im Gegensatz zu unserer Zeit, der bürgerlichen Epoche, die ja 1789 beginnt, hat also der Mensch des Barock eine ganz andere Innerlichkeit. Er ist nicht so expressiv.
Vielleicht ist es auch so die letzte Epoche mit einem wirklich festem Weltbild. Also das Leben hiesig, manche nannten es ja irdisches Jammertal, aber die Erwartung an ein Paradies, an ein göttliches, göttlich gefügtes nach dem Tode, die war ja für den barocken Menschen so gegeben. Und dieses feste Weltbild hat es danach nie mehr gegeben wie im Barock.
Richtig, der Rang, der Status in der Gruppe war also wesentlich wichtiger als eine Individuierung. Und das ist also ganz, ganz wichtig. Schauen Sie, wir hatten es ja vorher also schon kurz angesprochen, 100.000 Blatt Notizen, 200 Seiten also beschrieben, weil die Rückseite ja auch immer mit beschrieben worden ist. Aber Sie werden nirgendwo auf diesen Zetteln also irgendwelche persönlichen Einlassungen finden. Jetzt denken Sie mal an Thomas Mann. der ja alles aufgezeichnet hat, hab schlecht geschlafen, geht mir heute nicht gut, hat irgendwelche erotischen Träume gehabt.
Neue Unterhosen eingekauft, Verkäufer hatte eine fabelhafte Figur.
Genau, das finden Sie alles in seinen Tagebüchern, bei Leibniz nichts dergleichen. Das heißt also, diese Unzugänglichkeit der Person ist natürlich systematisch begründet, historisch begründet und, um nochmal darauf zurückzukommen, natürlich deswegen also nicht Fehler in den Biografien. Und das war die Aufgabe, die mich also sehr gereizt hat, in diesen Lücken doch auch die Konturen der Person ausfindig zu machen, zu verstehen, wie dieser Mensch funktioniert hat, wer er also gewesen ist. Und das ist eigentlich der Versuch, den ich unternommen habe.
Sie haben ja auch ein starkes Gewicht gelegt in dieser Novelle darauf, wie er gelitten hat. Auch unter den politischen Arbeitsbedingungen hier in Hannover, dass er hier gezwungen worden ist zu bleiben und eine Auftragsarbeit zu erledigen, während er doch eigentlich weiter reisen wollte, was man aus heutiger Sicht gar nicht nachvollziehen kann, dass irgendjemand versucht hat, dieses Universalgenie so zu begrenzen. Ein Mann, der in Philosophie, Mathematik, in der Juristerei so viel wusste und beschreiben konnte, dass man den versucht hat, so einzuengen. Warum es den Untertitel hat, Leibniz oder die Einsamkeit der Monaden, das werden wir im Laufe dieser Sendung hoffe ich herausfinden. Sie haben sich Musik gewünscht für unsere Sendung heute und wir wollten anfangen mit der Stabat Mater von Agostino Stefani. Das hatten Sie sich gewünscht. Gab es dafür einen bestimmten Grund?
Ja, natürlich. Also Leibniz-Kenner werden wissen, dass Stefani, spielt übrigens nach wie vor hier in Hannover eine große Rolle. Stefani, das verbindet mich mit ihm sehr. Also kam aus München, hat also lange Zeit in München gewirkt, italienischer Komponist und wurde dann nach Hannover geholt und hat unter anderem Sophie Charlotte, der Prinzessin, eine musikalische Erziehung gegeben. Sie war wirklich musikalisch sehr begabt. Auch das wird in meinem Buch erzählt. Und dafür ist Stefani verantwortlich, der auch wunderschöne Stücke geschrieben hat. Zum Beispiel dieses viel komponierte, von anderen Komponisten auch bearbeitete Stabat Mater.
Wir hören das jetzt mit Cecilia Bartoli, Mezzosopran, Franco Fagioli, Countertenor und Daniel Behle, Tenor. Diego Fagioli leitet das Kammerorchester I Barocchisti und den Coro della Radio Televisione Svizzera.
Thank you.
Musik eines Zeitgenossen von Gottfried Wilhelm Leibniz, um den es heute geht, denn davon handelt die neue Novelle von Franz Maria Sonner. Diese Beziehung von Agostino zu Leibniz, waren die miteinander befreundet oder ging das sozusagen über Eck, über Sophie Charlotte?
Das ging zunächst also über den Hof. Also Stefani war am Hof, also angestellt als, als Hofkomponist. Und er hat eben, wie gesagt, dafür gesorgt, also dass den Kindern des Kurfürstenpaares, dass die eine musikalische Erziehung genießen durften. Und bei Sophie Charlotte hat das also besonders gut funktioniert. Sie war, wie das heißt, eine hervorragende Cembalo-Spielerin, konnte auch also sehr gut singen. Und sie hat ja dann später den Kurfürsten von Brandenburg geheiratet, den späteren König von Preußen. Und sie hat sich also dort in Berlin, man kennt das ja auch also heute noch, hat sie sich, das muss man immer dazu sagen, die Männer, die Fürsten hatten ja alle Mätressen. Und die Frauen hätten jetzt einfach die Hände in den Schoß sinken lassen können und vor sich hin dämmern. Das haben sie nicht gemacht. Das waren sehr selbstbewusste, auch klare Frauen. Die haben angefangen, ihren eigenen Bereich aufzubauen. Eine Art, wie das immer dort gesagt wurde, auch einen Musenhof. Salon. Und das war in Berlin, Litzenburg. Das war sozusagen die kleine Fassung von dem, was also Charlottenburg wurde. Und dort hat Sophie Charlotte quasi ihren eigenen Bereich also aufgebaut. Da haben sehr viele Kunstveranstaltungen, Musikveranstaltungen also stattgefunden. Also auch Gedichte wurden vorgetragen. Also das war ein sehr, ein sehr verwöhntes Publikum, das dort verkehrte, die aber auch, wie gesagt, eigentlich kulturell hochinteressiert gewesen sind.
Dazu gehörte Agostino Stefani und gehörte Leibniz dann auch dazu?
Stefani gehörte nicht mehr dazu, der ist in Hannover geblieben, der hat auch als Diplomat noch gewirkt, ist später sogar also Kardinal geworden, also war katholisch. Wir werden aber in Litzenburg, also werden wir einem anderen Musiker begegnen, Ariosti, den Sophie Charlotte also von Mantua sozusagen eingekauft hatte. Sie hat also den dortigen Herzog gebeten, Ariosti zu überlassen. Und der war sozusagen der Hofmusiker dort. Und Leibniz ist ständig immer wieder nach Berlin gefahren. Erstmal also, um mit Sophie Charlotte also zu reden und zu diskutieren. Sie war eine hochintelligente Frau, sehr
also
belesen.
Also tolle Gesprächspartnerin für diesen unglaublich klugen Mann.
Sie hat immer wieder in den Diskussionen mit ihm Lücken bei ihm aufgezeigt. Sie hat ihn immer wieder dazu angehalten, er möge sich doch mal umfänglich also erklären, nicht nur so stückweise, so Häppchen, so Portionen also anliefern. Und er hat auf ihr Betreiben hin, hat er dann letztendlich die sogenannte Theodizee also geschrieben. Leider kam die Veröffentlichung dieses Buchs zu spät. Sophie Charlotte ist also sehr früh gestorben, nämlich schon 1702 hier in Hannover. Anlässlich des Karnevals kam sie nach Hannover. Und so kam dieses Buch, also was 2 Jahre später, glaube ich, erschienen ist, also zu spät. Aber es ist so, das ist also verbürgt, es ist auf ihr Betreiben hin also entstanden, also diese umfangreiche Explikation.
Wenn man anfängt, sich mit Leibniz zu beschäftigen, da gibt es so viele Themen, von denen man überrascht ist, dass er die alle behandelt hat und so viel darüber wusste, was bis heute Gültigkeit hat. Also was mich zum Beispiel beeindruckt hat, ist, dass er wollte, dass die Juristerei klarer und verständlicher wird in den Gesetzen. Das wünschte man sich ja eigentlich heute mehr als je zuvor, dass das klar und verständlich und umgesetzt würde. Oder die philosophischen Gedanken, dass er eben auch Dinge, die man nicht mathematisch oder physikalisch nachweisen kann, immer versucht hat mit einzubeziehen, also seelische Dinge. Und ich habe ja gesagt, dass wir das Rätsel lösen wollen, die Einsamkeit der Monaden, was der Untertitel ist. Monaden ist nun kein Wort, das so umgangssprachlich häufiger mal vorkommt. Was ist gemeint mit den Monaden?
Ja, also Leibniz hat, man kann das sagen, ein Gedankenexperiment angestellt. Er hat gesagt, man muss sich, woraus bestehen wir, woraus bestehen Körper? Und solange wir es mit Körpern zu tun haben, und mögen das auch also winzige Korpuskel sein, ist dieser Körper teilbar. am Ende dieser Kette, ich mache das jetzt mal hier ganz kurz, muss Unteilbares stehen. Also etwas, woraus das Teilbare besteht. Das sind die Monaden. Die Monaden sind sozusagen die letzte Einheit, die sich also denken lässt. Und jeder Körper, ob tote Körper, lebende Körper, sind aus solchen Monaden zusammengesetzt. Und wir haben auch noch eine ganz spezielle Monade, eine Leitmonade könnte man sagen, also die Seele. Das Besondere an diesen Monaden ist, dass sie nicht einfach in Kontakt mit anderen treten können. In der Monade sind Anlagen vorhanden, Aristoteles würde sagen Entelechien, die sich entfalten können, die aber nicht nochmal verändert oder durch Kommunikation nochmal in eine andere Richtung gebracht werden könnten. Deswegen das berühmte Wort von Leibniz, Monaden sind fensterlos. Es dringt nichts in sie ein. Und das ist also ein ganz wesentlicher Gedanke also von ihm gewesen. Damit sind wir übrigens auch schon ein Stück weit also bei dem Untertitel. Die Monade ist per Definitionem einsam. Sie ist für sich. Sie ist zwar, das muss ich hier auch noch anfügen, um das Bild wenigstens halbwegs zu komplettieren, sie ist mit anderen verbunden. Es gibt, so hat er das genannt, eine prästabilierte Harmonie, die ist also von Gott ausgetüftelt. Die Beziehung also zwischen all diesen Monaden sind also bereits also geregelt. Er ist von Folgendem ausgegangen. Er hat gesagt, natürlich, der Mensch hat einen freien Willen. Der Mensch ist auch schlecht. Er kann also Böses tun. Gott weiß das alles und mit diesem Wissen versucht er, eine Welt zu komponieren, in der das Bestmögliche stattfinden kann. Also nicht das Beste, das Bestmögliche aus all dem Schlechten, was Menschen dann auch veranstalten können. Und diese prästabilierte Harmonie verbindet natürlich die einzelnen Monaden also mit allen anderen, aber nicht in einem kommunikativen Sinne, sondern in einem von Gott angelegten, prästabilierten Sinne.
Wenn ich Philosoph wäre heute und mir würde einen Tag nichts einfallen, würde ich Leibniz lesen und dann hätte ich wieder so ein Füllhorn von Ideen und Gedanken. Er muss ja auch rastlos und ruhelos gewesen sein. Er hat über sich selbst gesagt, dass er morgens aufwacht mit 1000 Ideen im Kopf, die denn so erst im Laufe des Tages weniger werden.
Kaffee getrunken und sofort angefangen also zu notieren. Also das war, er war rastlos und ruhelos, das war ein Antrieb, also wie man ihn eigentlich also selten kennt. Er hat ihn übrigens auch bei seinen Monaden, er nannte das Appetitus, den Drang, also von einem zum anderen, also fortzuschreiten. Und das war ihm ganz wesentlich. Er hat also nicht irgendwie eine Sache zu Ende gedacht, er hat ja auch mal gesagt, er sei wie ein Tiger, was er nicht sofort in einem Sprung packen kann, das lässt er dann wieder. Das heißt, ließ sich ein Problem nicht lösen, ist einfach zum nächsten gegangen.
Aber vielleicht wieder zurückgekehrt.
Wieder zurückgekehrt, also wenn er eine neue Idee hatte. Jetzt muss man auch nochmal also ein historisches Argument also hier anfügen. Man muss dran denken, dass die Wissenschaften, ob jetzt Philosophie, ob Mathematik, ob Ingenieurstechnik, die waren ja also damals noch sehr unentwickelt. So gesehen konnte einer wie Leibniz, der die Anlagen dazu hatte, der konnte in sehr vielen Bereichen auch sehr viel leisten. Das heißt, die Zeit hat ihm einfach auch gewisse Möglichkeiten geboten. Allerdings war er in der Situation, dass er es wahrnehmen konnte, was ja auch also dazugehört. Ja. Aber heute wäre also so eine Person, so eine Figur also nicht mehr denkbar. Die Fortschritte, die wir heute in der Wissenschaft haben, sind zu dem, was damals stattgefunden hat, ja sehr, sehr kleinteilig. Ja. Und damals konnte man noch tatsächlich auch einen großen Wurf landen, was er als junger 30-Jähriger in Paris mit der Infinitesimalrechnung auch gemacht hat. Und es war durchaus möglich, wie gesagt, mit einer guten Ausstattung, einer geistigen Ausstattung und dem unbedingten Willen, den er hatte, einfach in diesen verschiedenen Bereichen auch was leisten zu können.
Ja, wenn man sich das so als Pyramide vorstellt, dann war er eben unten ganz breit aufgestellt. Man sagt ja auch das letzte Universalgenie. Und in Ihrer Novelle machen Sie das so, dass Sie eben nicht nur diese Wissenschafts- und Gedankengeschichte versuchen zu vermitteln, sondern auch ganz viel, wie er sich so gefühlt haben könnte, wie er mit dem Alter fertig geworden ist und eben mit dieser Situation hier in Hannover, sozusagen eingesperrt zu sein. Denn der Auftraggeber hat ihn ja gezwungen, Hannover nicht mehr zu verlassen, nicht mehr zu reisen.
Richtig, das war schlimm für ihn. Auch da muss man wieder dazu sagen, es war ja nicht ein Luxus, also das Reisen, sondern es gab ja damals also keine Kommunikationsmittel. Man musste Briefe
Wobei
schreiben.
Wobei er ja unglaublich viel korrespondiert hat mit allen Größen seiner
Richtig.
Epoche.
Richtig, man musste Briefe schreiben, man musste die Leute besuchen, man musste den Austausch suchen. Und da gab es ja eigentlich, also die Zentren des wissenschaftlichen Austauschs waren eigentlich Paris und London. Und er saß jetzt in Hannover, was also damals gewiss noch kein also Zentrum des wissenschaftlichen Austauschs gewesen ist. Das heißt, er hat natürlich immer versucht, ich sag's mal so ein bisschen salopp, auszubüchsen, um sich auch Anregungen zu holen, um also mit Gesprächspartnern also wieder ins Gespräch also kommen zu können. Das war eigentlich sein Lebenselixier. So, nun hatte er den Auftrag bekommen, die Geschichte der Welfen zu schreiben. Und er hat es ja nie klein gemacht. Er hat nicht einfach nur eine Geschichte der Welfen geschrieben, sondern er hat also in diesem Zuge auch die Geschichtswissenschaft also gleich umgekrempelt. Als Geschichte figurierte ja damals alles, was man irgendwie einsammeln konnte von Mythen, Erzählungen, Fabeln etc. Das wurde alles also in Geschichte also eingemischt. Und er hat eigentlich das quellenkritische Studium hat er etabliert. Das ist wirklich also ein sehr großer Schritt gewesen. Aber er hat ja weit also zurückgegriffen und ist mit dieser Sache einfach nicht zurande gekommen. So, und dann hat ihn also sein Brotgeber, der damalige, also King George, der Erste von England, hat dann gesagt, du bleibst jetzt in Hannover und schreibst dieses Ding zu Ende. Wenn ich wieder komme, will ich also was vorgelegt bekommen. Er hat dagegen rebelliert. Er dachte, dass er als Diplomat, als Vermittler, zumal in England, eigentlich also sehr wichtig und wesentlich sein könnte. So, und nun saß er in diesem inzwischen verlassenen hannoverschen Hof und durfte also nicht mehr weg. Das war bitter und hart für ihn, ja.
Ich nehme mal an, im heutigen Hannover würde er sich wohler fühlen mit den Kommunikationsmöglichkeiten und wissenschaftlichen Möglichkeiten unserer heutigen Zeit. Aus der Zeit, wo er gereist ist, wo er in Berlin war, stammt da eine Freundschaft oder Begegnung mit Attilio Ariosti?
Richtig, Ariosti wurde von Sophie Charlotte als Hofmusiker engagiert. Wie gesagt, ist aus Mantua wurde er abgeworben und Ariosti war ein hervorragender Viola d'Amore Spieler und das Stück, also das ich mir gewünscht habe, ist ein Viola d'Amore Stück. Viola d'Amore ist eine Art Bratsche, die doppelseitig bespannt ist, weswegen also die Resonanz dieses Instruments also richtig bestrickend ist und freue mich, dass wir das hören können.
Ja, also wir hören hier Musik, die in ihrer Novelle auch vorkommt, mit Thomas Georgi, Lucas Harris und Mime Yamahiro Brinkmann. Sie spielen den dritten Satz Tempo di Gavotta aus der Sonate für Viola d'Amore und Basso Continuo Nummer 8 D-Moll von Attilio Ariosti. NDR Kultur à la carte heute mit dem Schriftsteller Franz Maria Sonner und seinem neuen Buch, einer Novelle, in der es um Leibniz geht. Leibniz oder die Einsamkeit der Monaden. Und wir haben ja schon die vielen Bereiche angedeutet, mehr geht ja gar nicht in solch einer Sendung, in denen Leibniz sich getummelt hat. Ich glaube, die Musik direkt gehörte nicht dazu oder spielte er auch ein Instrument?
Nein, also Musik tatsächlich, also das war nicht sein Ding.
Sonst alles, aber
Musik
nicht. Er
hat zwar ein bisschen
nicht.
Über Musik theoretisiert, aber er hat sie eigentlich also nur gehört. Musik war nicht sein Feld, ja.
Was mir auch ins Auge gestochen ist, ist, dass er schon eine Art Rechenmaschine erfunden hat.
Ja, das war zu dieser.
Ist das der Vorläufer eines Computers, oder?
Ja und nein. Also es ist so, dass er, was wirklich eine ganz wichtige Sache gewesen ist, es gab schon also Rechenmaschinen zu seiner Zeit, aber was seine Rechenmaschine konnte, war nicht nur addieren und subtrahieren, sondern auch multiplizieren und dividieren. Und er hat sich, und das muss man auch erzählen, er hat sich wirklich fast sein Leben lang also bemüht, dieses sperrige Ding zum Laufen zu bringen. Es war ja, und das ist fast tragisch, es war alles richtig gedacht. Es war von ihm richtig entworfen, aber es gab also damals also noch nicht dieses einwandfreie und fehlerfreie Handwerk, was das Ganze dann auch so hätte umsetzen können. Man hat ja dann später nach seinen Entwürfen wurde diese Rechenmaschine ja dann auch gebaut. Sie funktioniert einwandfrei. Bei ihm damals hat immer irgendwas geklemmt. Der Zehnerübertrag hat nicht funktioniert. Dieses oder jenes. Aber wie gesagt, im Prinzip von ihm richtig entworfen, richtig gedacht. Aber er konnte es nicht zu Ende bringen. Dieses Modell ist übrigens hier auch in Hannover noch zu besichtigen. Also dieses funktionierende Modell, wie er sich das eigentlich immer gewünscht hätte.
Unglaublich, wie jemand so 300 Jahre in die Zukunft denken kann. Ich erinnere mich, als ich beim Radio angefangen habe, da saß ich manchmal am Schreibtisch und dachte, ach, wenn man doch jetzt nicht ins Archiv rennen müsste und vorher dort in Karteikästen gucken nach einer Musik und die bestellen und dann muss jemand in den Keller und das Band holen und dann holt man das da ab und legt es irgendwo auf. Wenn das doch alles hier am Schreibtisch schon wäre, das habe ich damals für unmöglich gehalten. Und schon wenige Jahre später war es genauso. Also Menschen, die sich so etwas vorstellen und auch Wege finden, das umzusetzen, dafür habe ich eine rückhaltlose Bewunderung.
Ja, er hatte, das muss man dazu sagen, er hat natürlich also seine Fantasien, also was dieses angeht, solche Werkzeuge, die waren natürlich alle mechanischer Art. Das dyadische System, was er entwickelt hat, eben alle Zahlen mit Nullen und Einsen darzustellen, dass das später mal die Grundlage also für den Computer also bilden würde, das war ihm natürlich also damals nicht klar, logischerweise.
Aber auch, er hatte eine Vision.
Er hatte eine Vision. Er hat ja auch also Maschinen gedacht, also es soll einen mechanischen Schreibtisch, eine Wahrheitsmaschine. Er hat gesagt, lass uns alle wahren Sätze durch einfache Zeichen ausdrücken. Lass uns diese Zeichen sammeln und lass uns mit diesen Zeichen also dann rechnen. Dann müssen wir uns nicht mehr streiten, sondern wir können ausrechnen, wer von uns beiden recht hat. Das waren so wirklich übergreifende Fantasien, die er also gehabt hat. Und das muss ich doch auch einfach noch dazu sagen. Er hat ja nicht nur diesen ganz persönlichen Antrieb als Erfinder gehabt, sondern er hat immer im Sinn gehabt, er wollte was für die Gesellschaft tun. Es sollte zum allgemeinen Besten sein, also was er sich jetzt ausgedacht hat und nicht nur also zu seinem Ruhm oder also für ihn also nützlich. Es sollte, wie gesagt, immer der Allgemeinheit dienen. So gesehen hat er ständig, wo immer er war, hat er sich was überlegt. In Wien ist die Pest ausgebrochen. Er hat sofort gesagt, wir müssen die Leute separieren. Die Pestkranken dürfen nicht also so nah an den anderen sein. Er hat ein U-Boot gedacht. Er hat also versucht, über das Kaffeebrauen also nachzudenken. Es gab nichts, worüber er sich nicht Gedanken gemacht hätte. Aber wie gesagt, das Leitmotiv, also all dieser Sachen ist immer gewesen, er wollte nicht nur also zu seiner Erleichterung, sondern zum allgemeinen Besten wollte er wirken.
Ich würde Ihnen jetzt gerne eine persönliche Frage stellen und hoffe, ich trete Ihnen damit nicht auf einen Schlips, den Sie ja auch nicht umhaben. In dem Buch über Gregor Mendel geht es um den alternden Mendel und auch ganz viele körperliche Gebrechen und die Mühsal des Älterwerdens. Und auch bei Leibniz liegt das Hauptgewicht auf einem alternden Leibniz, der unter etlichen Krankheiten ächzt und manchmal auch klagt und versucht trotzdem zu leisten, was er sich vorgenommen hat. Warum interessieren Sie sich gerade für das Alter der Figuren, die Sie sich ausgesucht haben? Hat das mit eigenen Ängsten vor dem Alter zu tun?
Naja, oder? Erstmal bin ich ja selber schon ein alter Kerl. Also
finde ich nicht.
Ist, das ist schon mal also ganz wichtig, aber schauen Sie, der entscheidende Gesichtspunkt für mich ist immer der, ich möchte, das ist für mich also durchaus ein Postulat, ich möchte so kurz wie möglich erzählen. Deswegen also schreibe ich immer Novellen und nicht also riesige historische Romane, die immer mit viel Dekor kommen. So, wo finde ich eine Situation, eine Lebenssituation, in der sich also nochmal eine Summe ziehen lässt? Und bei Leibniz ist das natürlich, zwangsläufig sind das die letzten beiden Lebensjahre, bei Mendel also war das so ähnlich. Das heißt also, dort können Sie also am besten erzählen, wie so eine Figur auf sein Leben nochmal blickt, was geblieben ist, was bleiben kann, was er sich dazu denkt, was er noch machen möchte. Das ist, glaube ich, eigentlich ein sehr idealer Zeitpunkt, also um solches nochmal erzählen zu können.
Das leuchtet mir ein als erzählerischer Ansatz. Wir wollen jetzt noch ein bisschen Musik hören gemeinsam. Ivo Pogoredic spielt die Sonate E-Dur K380 von Domenico Scarlatti.
Thank you.
Musik eines noch Zeitgenossen von Leibniz, Franz Maria Sonner. Ich nehme an, zu Zeiten von Leibniz hat man das nicht auf dem Klavier gehört, sondern Spinett, Cembalo?
Richtig, die Scarlatti hat also fürs Cembalo komponiert eigentlich, aber es hat sich ja inzwischen so eingebürgert, dass das also auf dem Klavier also gespielt wird. Ist ja auch in Ordnung, hört sich gut an, finde ich. Und aber klar, Cembalo war eigentlich also das maßgebliche Instrument damals, das Tasteninstrument.
Sie haben eben erklärt, warum Sie eine bestimmte Lebensphase der Helden Ihrer Novellen gewählt haben, das Alter. Sonst hätte sich ja vielleicht auch eine Liebesgeschichte angeboten. Hatte Leibniz eigentlich irgendwann in seinem Leben auch Zeit für die Liebe?
Nein, kurz gesagt, es ist so, da wird natürlich viel spekuliert. Aber zunächst mal, also das will ich jetzt nicht nochmal ausführen, man muss immer in Rechnung stellen, dass Menschen des Barock anders funktioniert haben, dass also andere Sachen im Vordergrund standen. Die anthropologische Ausstattung ist natürlich dieselbe gewesen, aber trotzdem, der barocke Mensch hat da nochmal ganz anders funktioniert. Wir wissen nichts, so muss ich ganz vorsichtig sagen, von Leibniz, also von irgendwelchen also Liebschaften oder Beziehungen. Es gibt nur den Hinweis darauf, er hat mal gesagt, ja, er hätte eigentlich ganz gerne geheiratet, aber hat sich dann wohl also zu spät also dafür entschieden. Dann war also die Dame schon anderweitig vergeben. Das klingt eher so ein bisschen wie so halbherzig. Ja, ja, ich weiß schon, ich hätte ja eigentlich heiraten müssen, aber hat nicht geklappt. Ich glaube, er hatte nie also den Drang. Es hätte ihn natürlich auch in eine ganz andere Richtung also geschoben. Familie, auch also für die Familie sorgen etc. etc. Das war nicht das Seine. Also er,
wie hat er denn eigentlich ausgesehen? Gibt es Bildnisse, aufgrund derer man sich das gut vorstellen kann?
Was überliefert ist, ist, dass er war also kein Riese, er war also relativ klein, er war ein bisschen säbelbeinig, er war mager, obwohl er eigentlich also gut gegessen hat. Und er trug also immer diese wirklich also große schwarze also Perücke lebenslang. Die war später dann altmodisch, aber er hat sie ja nie also abgelegt. Wenn er die Perücke abgenommen hat, dann hat sich darunter so eine Art Taubenei großer Auswuchs kam dann also zum Vorschein. Aber er war eigentlich jetzt nicht unbedingt ein hässlicher, aber er war auch kein Adonis. Das heißt, er war ein sehr akzeptabler Mann. Liselotte von der Pfalz hat gesagt, er würde zu den wenigen gehören, die nicht stinken.
Großer Vorzug, ein
das
wohlriechender Mann.
Für einen Gelehrten damals ein großer Vorzug. Also das heißt, er hat die Wäsche gewechselt und ist eigentlich in einem guten Zustand auch immer zu solchen Gelegenheiten aufgetaucht. Also er war durchaus ein akzeptabler Mann, aber er wollte nicht.
Wir hören jetzt noch einen Zeitgenossen, einen zeitgenössischen Komponisten. Sie haben sich etwas gewünscht von Antonio Vivaldi. Welche Beziehung haben Sie zu Vivaldi?
In dem Fall jetzt ganz einfach. Ich wollte unbedingt ein Stück mit dem Countertenor und habe dann lange überlegt, was wir da nehmen könnten. Und da bot sich Vivaldi an aus der Oper, wo er, glaube ich, soweit ich weiß, den zweiten Akt geschrieben hat. Da ist also diese Arie draus.
Es ist die Arie des Oronte Fara la mia spada aus Il Tigrane von Antonio Vivaldi. Wir hören hier den Countertenor Josef Jakub Orlinski. Er wird begleitet von der Cappella dell'Ospedale della Pietà. Am Pult steht Stefan Plevniak. Lord, Wenn man sich mit Gottfried Wilhelm Leibniz beschäftigt, Franz Maria Sonner, dann kann man, glaube ich, nicht ausplaudern. Man kann Stunden und Stunden über ihn reden und so plaudern. Und es gibt ja auch eine Leibniz-Gesellschaft und sicherlich viele, die sich immer noch mit ihm beschäftigen, was heißt immer noch, auch in Zukunft beschäftigen werden. Und diese Leibniz-Gemeinde, sind die untereinander zerstritten oder in lebhaften Austausch?
Nein, also von Streit, also weiß ich da nichts. Also das schon die Gesellschaft und auch die Forschungsstelle ist ja immer noch damit beschäftigt, auszuwerten, was eigentlich also an Nachlass vorhanden ist. Ich hatte das vorhin ja schon erwähnt, also diese irrwitzige Menge also von Notizblättern. Und die Leibniz-Edition ist kurz gesagt noch nicht zu Ende gekommen. Das heißt, alle haben eigentlich also klare Arbeitsaufträge. Und es gibt ja auch Leibniz-Gesellschaften, also über die ganze Welt verstreut. Und es finden hier in Hannover ja auch immer wieder Symposien statt, also wo dann die einzelnen Forscher also nochmal also ihre Arbeiten also vortragen. Das heißt, ich würde eher sagen, es ist eine sehr lebendige Community. Allerdings muss diese Community dafür sorgen, dass das Interesse auch bei anderen erhalten bleibt. Also dass es nicht so eine sukzessive esoterische Beschäftigung wird, sondern dass es gelingt, eben auch andere, auch jüngere Leute davon zu überzeugen, dass es durchaus wert ist, sich also mit diesem Mann zu befassen.
Man muss auch daran erinnern, dass er auch nachfolgenden Generationen in Zukunft viel zu sagen hat.
Das hat er. Es ist so, das ist ja wirklich ein Phänomen, was immer Sie für einen Blickwinkel haben. Das kann auch ein ganz moderner sein. Sie finden bei Leibniz immer irgendetwas, also was maßgeblich also dafür ist. Es ist so, als hätte er alles irgendwie schon mal angedacht und vorgedacht. Ob er es zu Ende denken konnte, das ist natürlich also nicht der Fall. Aber dieser Umfang an Denken und an Werk, da finden sich immer ganz wichtige Gedanken, die man nachverfolgen sollte.
Wenn Sie so ein Projekt angehen als Schriftsteller, was machen Sie zuerst? Lesen Sie zuerst Biografien? Gehen Sie zuerst in die Originalquellen? Wie ist Ihre Arbeitsweise?
Biografien und Originalquellen. Und meine Arbeitsweise ist so, dass ich immer versuche, die Lücken zu finden, wo eigentlich die Quelle endet, die Dokumentation, die historische Überlieferung endet. Und in diese Lücken, da fühle ich mich berechtigt, sozusagen die literarische Imagination also reinzusetzen. Ich erfinde nicht, indem ich historische Fakten umdeute, sondern ich erfinde in den Lücken, die sich also in jeder historischen Überlieferung auftun. Das finde ich legitim und das muss auch so sein. Letztlich ist natürlich auch mein Buch eine Interpretation, aber eine, die sich, wie gesagt, an den historischen Rahmen hält.
Haben Sie schon Rückmeldungen aus den Leibniz-Gesellschaften und Leibniz-Forschern?
Eine sehr schöne, also von einem von mir, also sehr also geschätzten Forscher, Hubertus Busche, der mir gesagt hat, also er hat dieses Buch mit großem Vergnügen gelesen und er scheint keinen Fehler gefunden zu haben. Das macht mich sehr glücklich.
Denn da bewegt man sich ja teilweise über dünnes Eis. Man muss ja bei jedem Detail berücksichtigen und bedenken, wie war das damals? Hat es das gegeben oder habe ich das da hineininterpretiert?
Richtig, in dem Fall eben auch nochmal, also mit dieser besonderen Vorsicht, also dass das eine andere Zeit gewesen ist und wir nicht einfach, ich sage mal, eine bürgerliche Psyche, so wie sie Freud beschrieben haben mag, also über diese Leute überbügeln dürfen. Wir müssen sie wirklich versuchen, aus ihrer Zeit raus zu verstehen. Und das habe ich versucht. Ich musste dann auch mit diesen Interpretationen natürlich sehr vorsichtig zu Werke gehen und nicht also allzu grobschlächtig. Und wie gesagt, andere Zeit, andere Personen, auch eine andere innere Verfassung, das muss einfach berücksichtigt werden.
Wir haben ja in der heutigen Sendung so ein bisschen Musik der Epoche gehört, der damaligen Zeit. Benutzen Sie sowas auch zur Inspiration, dass Sie versuchen, über den Klang der Sache näher zu kommen?
Ja, natürlich, natürlich. Also das, ich glaube, das ist ein ganz gutes Mittel, also um den ästhetischen Geschmack dieser Zeit also nochmal also aufzunehmen. Und um zum Beispiel sich vorstellen zu können, wie Ariosti in Lietzenburg aufgetreten ist, müssen Sie einfach Ariosti hören.
Dann haben Sie gesagt, er war ein großer Briefeschreiber. Und wie ist er da aufgetreten? Liebenswert oder sachorientiert oder belehrend? Wie ist der Ton in seinen Briefen?
Höflich, zurückhaltend, immer ein Versuch, auf den anderen einzugehen. Das war sozusagen ein Prinzip also bei ihm. Er hat immer versucht, den anderen also zu verstehen. Und dann gab es ja auch also ganz bestimmte Formen, höfische Formen, also was man wie also sagen durfte. Er hat sich an all das also vollauf also gehalten. Er hat da nie über die Stränge geschlagen. Er war ein sehr in der Regel, es gibt ein paar Ausnahmen, er hat sich in der Regel also immer an den Kommand gehalten und zwar hundertprozentig.
Also keine groben Briefe verfasst?
Nein, es ist ihm schon mal was ausgerutscht. Also mit Pufendorf also gab es also so eine Geschichte, also dass er, den mochte er nicht, der Mann ist gestorben und er hat sich dann also noch nach seinem Tod über ihn, hat er also ein Spottgedicht also nochmal also verschärft. Es wurde allerdings nie veröffentlicht. Es gab schon ein paar Ausrutscher, aber in aller Regel haben wir einen sehr kontrollierten, sehr höflichen und durchaus auch, ich sage mal so, auf den anderen eingehenden Briefpartner und Gesprächspartner.
Man denkt ja, dass so in der heutigen Zeit alles, was so geschrieben wird, archiviert werden kann. Aber dass man noch so viele Informationen hat über Briefwechsel, die mehr als 300 Jahre her ist, das ist ja auch faszinierend, dass man so intensiv in solch eine Zeit einsteigen kann.
Richtig.
Über die Quellen.
Das Glück oder man kann auch sagen, das Problem war, dass nach seinem Tod wurde die Wohnung versiegelt. Er war ja auch also Diplomat und es konnten ja Staatsgeheimnisse dort liegen. So kam es also, dass sein Nachlass zu 100% also aufbewahrt werden konnte. Das ist ja auch ein seltener Fall. Bei Mendel wurde ja zum Beispiel alles verbrannt. Da ist ja nichts mehr übrig geblieben. Bei Leibniz ist alles hundertprozentig erhalten, also was sich in seiner Wohnung befunden hat. Und natürlich auch also die Briefe, die bei anderen also gelegen haben.
Ein außerordentlicher Glücksfall.
Das ist wirklich ein außerordentlicher Glücksfall und ein seltener Fall überhaupt, also in dieser Überlieferungsgeschichte.
Und hier in Hannover wird ja auch das Andenken an Leibniz lebendig gehalten. Sie werden auch eine Lesung geben aus Ihrem Buch. Und zwar wird das sein am 3. September im Leibniz-Saal der Neustädter Hof- und Stadtkirche in Hannover.
Ja,
und eine weitere Veranstaltung, glaube ich, im November ist geplant.
Am 17. November um 17 Uhr in der Leibniz-Bibliothek. Ich freue mich auf beide Veranstaltungen sehr. Ich freue mich auch, dass ich zweimal hier das präsentieren darf. Und ja, ich hoffe, das findet guten Zuspruch.
Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Buch, das wirklich für nachfolgende Generationen, für junge Forscher heute einen enormen Stoff bietet und kann das nur jedem ans Herz legen. Es ist als Buch erschienen in der Edition Nautilus, Franz Maria Sonner, Leibniz oder die Einsamkeit der Monaden. Dort kann man es als Buch erwerben oder eben zu Ihren Lesungen gehen oder diese Sendung hören. Wobei, mir ist mal erzählt worden, dass der berühmte Regisseur Billy Wilder, als eine Biografie über ihn erschienen war, gefragt hat, wie viele Seiten hat sie denn? Und auf die Antwort von Helmut Karasek, 1000, hat er gesagt, mit 1000 Seiten können Sie doch nur die Oberfläche meiner komplizierten Persönlichkeit angekratzt haben. Ich glaube, das können wir am Ende dieser Sendung auch sagen, dass man in einer knappen Stunde wirklich nur die Oberfläche eines solchen weitreichenden Universalgenies ankratzen kann.
Genau so ist es. So gesehen kann man nur hoffen, dass gelungen ist, die Essenz zu ziehen.
Dann danke ich Ihnen schön für Ihren Besuch hier bei NDR Kultur à la carte und wünsche Ihnen und dem Buch natürlich alles Gute und auch für weitere Projekte. Ich hoffe, dann treffen wir uns wieder.
Ich habe zu danken, Frau Stoltenberg.
Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.